ARD. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
I love newspapers and I grew up in newspapers and I think newspapers.
Ich liebe Zeitungen, ich bin mit ihnen aufgewachsen. Sie sind wundervoll, erfüllen viele Funktionen, die das Web nicht nachahmen kann. Es gibt eine junge Zielgruppe, die mit neuen Medien groß geworden ist und Journalismus auf andere Art und Weise konsumieren wird. Klar werde ich traurig sein, wenn es die Zeitung nicht mehr gibt. Wir sollten uns aber lieber darauf konzentrieren, wie es mit dem Journalismus weitergeht. Sollten uns mit den Werten des Journalismus auseinandersetzen, als uns immer wieder den Kopf zu zerbrechen, auf welchen Plattformen dieser erscheint.
Wie viele Jahre schätzen Sie, würde es denn noch dauern? 10 oder 20, bis die gedruckte Zeitung verschwindet?
Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir haben vor 6 oder 7 Jahren ein paar neue Druckerpressen gekauft und damals hatte ich schon das Gefühl, dass dies unsere letzten sein werden. Aber Druckerpressen sind ja auch sehr langlebig. Man kann diese 20, 30 Jahre in Betrieb halten. Ich glaube, dass der Tod der gedruckten Zeitung früher eintreten wird. Aber wie schon gesagt, ich sitze nicht herum und zerbreche mir den Kopf darüber.
20, 30 Jahre, as I say, I don't sit there at night worrying about it.
Der damalige Guardian-Chef Alan Rusbridger am 30. Oktober 2010 im Medienmagazin zum Sterben der Papierzeitung. Kurz vor der aktuellen Medienmagazin-Ausgabe am 14.09.2024, also heute, haben die Genossenschafterinnen und Genossenschaftler der TAZ beschlossen, sie haben es gerade in den Radio 1 Medienmagazin, in den Radio 1 Nachrichten gehört, wie es mit der gedruckten Ausgabe von Montag bis Freitag weitergeht. Dazu begrüße ich jetzt hoffentlich in der Leitung die Geschäftsführerin seit 2020, Aline Lüllmann. Hallo.
Schönen guten Tag.
Ja, wie kam es denn jetzt, also plötzlich ja nicht, aber doch dann für uns alle überraschend, seit 2022 sollte es ja mit dem Neujahrsmorgen schon losgehen?
Ja, das war ja eigentlich gar nicht so geplant, dass es 22 losgeht. Das war ja vielmehr eine Modellrechnung, also ein Szenario. Der damalige Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch hatte gesagt, die Tageszeitung wird nicht mehr in Print erscheinen können irgendwann. Und er hatte damals, um die Köpfe für diese Idee zu öffnen, gesagt, das könnte 22 der Fall sein, 2022. So ganz genau festgelegt hat er sich auf das Jahr damit aber nicht, sondern das war eher der erste Schritt in diesem Jahr langen Prozess, dass wir da hingekommen sind, uns das vorstellen zu können.
Ja, nun müssen Sie uns gleich mal kurz erklären, wie das heute abgelaufen ist. Da werden also die Genossenschaftlerinnen und Genossenschaftler sozusagen gefragt und wenn es eine Mehrheit gibt, dann wird es gemacht oder wie läuft das so ab bei Ihnen?
Ja, genauso ähnlich. Wir haben uns da hingestellt und haben eigentlich, erklären wir ja jedes Jahr natürlich die Ergebnisse, die Jahresergebnisse und die Zahlen. Das haben wir auch dieses Jahr gemacht. Und wir haben uns den Jahresabschluss 23 angeguckt und haben uns auch angeguckt, was unsere Prognosen für die nächsten Jahre sind. Also wie würde es der TAZ gehen in 24, 25, 26, wenn wir weiter täglich drucken und die Entwicklung der Auflagen weiter so geht wie jetzt. Also die Printzeitung bei uns verliert jedes Jahr 2000 Abonnenten. Und wenn wir das fortschreiben und auch den Zugewinn bei den anderen Abos fortschreiben, wie sind dann die Ergebnisse in den Jahren? Und das haben wir den Genossinnen und Genossen vorgestellt und haben dann auch gesagt, in 25 hätten wir nur leichte, verdaubare Verluste. Wenn wir aber in 26 noch drucken würden, dann hätten wir weniger Ertrag in diesem Jahr, und zwar 1,5 Millionen Euro. Und die müssten wir dann irgendwo anders herkriegen. Das ist natürlich für so ein Medienhaus schwer, das herzukriegen. Und dann haben wir begründet, warum wir glauben, die Berechnung für dieses Szenario, was wir vorgeschlagen haben, ohne Druck ist besser für uns, haben die Prognosen mit denen besprochen und haben dann tatsächlich eine Abstimmung gemacht, ein Stimmungsbild dazu, ob die Genossen glauben, das ist der richtige Weg für die TAZ.
Wie viele Papierleserinnen und Leser sind denn vermutlich davon betroffen? Denn sehr oft wird ja eine Papierzeitung mehrmals gelesen.
Ja, das ist eine Frage. Wir haben früher in guten Zeiten bei der TAZ, weil das ja so eine WG-Zeitung war, mit Faktor 4 gerechnet. Ob das noch so ist, wo die Leute alle eher in Familien zusammenwohnen oder als Paare oder so, das wird nicht mehr so sein. Aber es sind tatsächlich, zudem jetzt gerade sind es noch knapp unter 16.000 tägliche Abonnenten, also Print-Abonnenten. Und das wird dann im nächsten Jahr wahrscheinlich, wenn es nochmal 2000 weniger sein. Und dann können wir gucken, welchen Faktor wir darauf anlegen.
Die Frage hat ja einen praktischen Kern. Sie müssen diese Leserinnen und Leserinnen ja irgendwie dazu überreden, digital die Taz zu lesen.
Ja, genau.
Wie wollen Sie das machen? Gehen Sie da jeden Einzelnen besuchen und der kriegt ja ein iPad oder wie läuft das?
So ähnlich stellen wir uns das wirklich vor. Aber also erstmal haben ja sehr viele lesen schon jetzt die Taz digital. Also wir haben bei der täglichen Ausgabe mehr Leute, die diese digital lesen, als die, die nur gedruckt lesen. Also das heißt, es ist schon so, dass es da eine Gewöhnung gibt. Wir haben letztes Jahr allen Printabonnenten die Digitalzeitung gratis dazugegeben, damit sie sich schon mal daran gewöhnen. Und wir planen tatsächlich, das klingt so ein bisschen witzig, wenn Sie das sagen, aber wir planen tatsächlich sowas wie eine Tour zu machen an verschiedene Standorte, gekoppelt auch an inhaltliche Veranstaltungen, die ja auch besonders wichtig sind. Und dann aber schon mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, das könnte Ihr Endgerät sein, das ist die Taz-App, so lest ihr das. Und wir machen dazu in der Taz auch immer wieder Aktionen, die heißen bei uns Appenings, wo bis zu 50 Kolleginnen aus Redaktion und Verlag zusammensitzen und eine Woche lang am Telefon sitzen und mit unseren Abonnenten telefonieren und alles erklären.
Ihre stellvertretende Chefredakteurin Katrin Gottschalk sagte hier im, jetzt muss ich ganz genau überlegen, im Jahr 2018 Folgendes.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Nee, das sagte sie nicht. Das wollte ich eigentlich vor unserem Telefonat noch loswerden. Aber das sagte sie.
Klar, das Papier, das hat nochmal so einen ganz eigenen Charakter. Aber ich glaube, der Charakter der Taz ist so stark, der lässt sich problemlos ins Digitale übertragen, beziehungsweise hat sich auch schon übertragen.
Also es gibt die Annahme, dass man, wenn man den Charakter der Taz irgendwie digital überträgt, dass es nicht mehr wichtig ist, in der Zeitung im Papier zu blättern, gemütlich entspannt zurück sich fallen zu lassen und dann das Haptische zu genießen. Haben Sie da mal eine Umfrage gemacht, ob das tatsächlich jetzt egal ist mittlerweile?
Ja, also wir haben tatsächlich die Abonnenten der täglichen Printzeitung gefragt. Die fragen wir schon seit vielen Dekaden mit der Uni Münster zusammen, mit Professor Dr. Blöbaum, wie das Nutzungsverhalten ist und wie sie zur Taz stehen. Die haben wir zuletzt gefragt im Dezember, jetzt 23, und da haben wir auch gefragt, wie verhaltet ihr euch, wenn die Taz täglich nur noch digital erscheint und in der Woche gedruckt? Also am Wochenende gedruckt, und dann haben 81% der Leute gesagt, dass sie bei der Taz bleiben und eins der verbleibenden Abos weiterführen, also Kombi-Abo, Digi-Abo oder Wochentaz. Wir müssten uns dann ungefähr von 20% der Printleserinnen der täglichen verabschieden. Das sind natürlich Absichten. Das heißt nicht, dass das auch wirklich so eintritt, aber das ist erstmal die erste Frage, die wir denen dargestellt haben. Und jetzt haben wir ja gerade eben, ich komme quasi eine Stunde live von der Versammlung gerade her, haben wir gerade eben ja nochmal gefragt, seid ihr dafür, das zu machen und kommt ihr mit? Also wir haben zwei Fragen gestellt. Die erste war, ist das der richtige Weg, wirtschaftlich der richtige Weg, die Taz zu erhalten? Und da haben ja 76,77% gesagt, also fast 80%, dass das, was wir da vorgestellt haben, der richtige Weg ist und dass sie das begleiten wollen. Nein-Stimmen gab es 13% und enthalten haben sich 10%.
Ja, gut. Also ich glaube auch, dass es keine Alternative dazu gibt, wenn man bedenkt, dass der Rohstoff Holz ja auch immer kostbarer wird. Und warum soll man eine Zeitung, die, ich sag mal, mittlerweile eben auch digital verbreitet werden kann, da muss man vielleicht, glaube ich, nochmal nachrechnen, weil auch digital verbreitete Zeitungen Kosten verursachen, also auch Strom ziehen und dann auch wieder die Atmosphäre belasten durch Serverkapazität, dass das vielleicht mit grünem Strom kompensiert werden kann. Wie auch immer, aber ich glaube, es gibt keine Alternative dazu. Wir hörten am Telefon die Taz-Geschäftsführerin. Seit 2020 ist sie das, Aline Löhmann. Und sie hat gesagt, dass ab Oktober 2025 die Taz von Montag bis Freitag nicht mehr auf Papier erscheint. Vielen Dank und dann toi toi toi.
Danke, danke.
Und wir haben ja das Problem mit dem Papier nicht. Sie können uns über alle möglichen Ausspielwege empfangen. UKW, DAB+, Kabel, Satellit, im Internet, über den Livestream, aber auch über die Radio 1 App. So, und damit komme ich zu einer dann doch eher haptischen Thematik, denn es ist ein neues Haus in Berlin-Neukölln übergeben worden, seit Mittwoch, zumindest der Öffentlichkeit. Vorher wurde fleißig gebaut, aber auch schon mal konnte man Probe gucken. ich will Ihnen mal ein Zitat geben. Das Haus heißt Publix und Publix will helfen, künftig mehr Menschen mit guter Information zu versorgen und damit den Zusammenhalt stärken. Bei Publix werden Journalisten und Journalistinnen recherchieren und berichten, werden Menschen lernen, selbst Medien zu machen, wird Pressefreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung gestärkt. Zitat Ende. Ich begrüße jetzt im Studio die ehemalige Gründungsintendantin und mittlerweile nun Intendantin des Hauses Publix oder Publix. Publix, haben wir uns geeinigt, ist die richtige Sprechweise. Maria Exner, ich begrüße Sie ganz herzlich.
Hallo, danke für die Einladung.
Man kennt Sie aus einem anderen Zusammenhang, nämlich aus dem Zukunftsrat. Darüber wollen wir heute nicht reden, obwohl das, was Sie auch machen, ja mit Zukunft zu tun haben. Sie wollen dem Journalismus eine Zukunft geben. Machen wir es doch mal ganz klassisch wie bei einer Radioreportage. Wie sieht das Haus aus und wo steht es?
Die Architektin hat eine schöne Beschreibung gefunden. Das Haus sieht aus, als würde ein Kind so eine Sandform voll mit Sand pressen und die dann so umkippen. Also es ist ein sehr massives, außen wirkt es so ein bisschen poröses Gebäude, 5 Etagen und es steht an der Hermannstraße 90, also direkt an der U-Bahn-Station Leinestraße in Neukölln. Ungefähr da, wo man durch den Anita-Berber-Park dann zum Tempelhofer Feld durchgehen kann. Und das Haus ist unten ganz offen, also wenn man am Erdgeschoss vorbeigeht, außen am Bürgersteig, dann kann man durch die großen Scheiben reingucken, eigentlich durchgucken bis zum Garten, der dahinter liegt. Und oben haben wir dann Büroetagen, die auch etwas zu beschützen haben, nämlich Redaktionen und zivilgesellschaftliche Organisationen und deren Arbeit. Und deswegen sind die Büroetagen dann etwas geschlossener. Da sieht es dann eher aus wie ein sehr moderner Bürobau.
Haben Sie die Quadratmeterzahl im Kopf? Ich würde mal schätzen, so wie unser Radiohaus.
5000 Quadratmeter.
Okay.
Also 4500 Nutzfläche, alles andere ist sozusagen sind da Nebenflächen.
Und
aber das sind schon richtig viele Arbeitsplätze auch. 350 Arbeitsplätze haben wir im Haus.
Da braucht es ja viele Mieter. Können Sie einige nennen?
Ja, wir sind in den Büros schon voll und haben so großartige Mieter, Nutzerinnen, wie wir sagen, an Bord, wie Reporter ohne Grenzen, die größte Presserechtsorganisation in Deutschland und eigentlich ja auch weltweit. Korrektiv mit dem Korrektiv-Faktencheck. Die Organisation More in Common ist nicht so bekannt. Ein Think Tank, der sich um gegen gesellschaftliche Polarisierung engagiert. Das Rechercheprojekt Investigate Europe ist mit dabei. Ein Satellitenjournalismusprojekt Vertical 52. Und was könnte ich Ihnen noch nennen? Wir haben mit dem DX Fund noch ein ganz tolles Projekt an Bord, die Gelder verteilen an Exilmedien, insbesondere aus Russland, Belarus und der Ukraine und helfen den Kolleginnen und Kollegen aus diesen Ländern dabei, gute Informationen in ihre Länder zu bringen.
Nun ist ja seit Corona spätestens klar, dass so aufeinanderhockender Journalismus vielleicht nicht die Zukunft ist, sondern eher rausschwärmen, Mobile Working. Was ist der Zweck, alle gemeinnützigen oder auch interessierten Mieter auf einen Fleck zu konzentrieren?
Das Haus ist ja initiiert und auch gebaut worden von der Schöpflin-Stiftung, die seit 10 Jahren in den gemeinnützigen Journalismus investiert und auch viele so journalistische Infrastrukturorganisationen, wie zum Beispiel Netzwerk Recherche, die auch mit im Haus sitzen, unterstützt. Und als die Idee zu dem Haus entstanden ist, haben die sehr, sehr stark mit diesen Organisationen im Dialog die Idee zu diesem Haus entwickelt. Und die Organisationen haben gesagt, sie wünschen sich einen Ort, der eigentlich 3 Zwecke erfüllt. Erstens ein sicheres Zuhause im Sinne von sichere Mieten hier in Berlin. Vielen auch kleineren Redaktionen, Organisationen passiert es eben sehr schnell, dass sie aus ihren Mietverträgen rausgeschmissen werden von einem auf den anderen Tag. Also ein sicheres Zuhause mit verlässlichen Nutzungsdauern und ein Kollaborationsort, in dem man zusammenkommen kann, weil man am gleichen Thema arbeitet, weil man im Prinzip sich mit Expertise und Netzwerk gut ergänzen kann und sich auch gegenseitig einen Rücken stärken kann. Und weil Sie die Pandemie angesprochen haben, da hat mir eine Nutzerin damals gesagt, in der Pandemie haben wir uns wahnsinnig allein gefühlt. Ja, auch gerade Organisationen, die zum Beispiel am Thema Pressefreiheit mit politischen Akteuren viel arbeiten und versuchen, da voranzukommen, die wollen sich auch gegenseitig den Rücken stärken können. Und das ist im Publix jetzt der Fall. Die Leute begegnen sich da an der Kaffeeküche, auf dem Gang, unten bei uns in der Publix-Kantine, können sich sozusagen einfach über alltägliche Sachen austauschen und stoßen dabei auf Gemeinsamkeiten. Und sozusagen der längste Nutzungsrahmen ist jetzt 4 Monate. Und die erzählen mir, dass das wirklich auch so passiert, wie es intendiert ist. Nämlich, dass man, während man so gemeinsam aus dem Gebäude rausläuft oder mittags einen Kaffee trinkt, dass man da auf neue Ideen zusammenkommt.
Okay, überzeugt mich noch nicht so ganz, weil es gibt ja auch Vernetzungstechniken, da kriegt man ja auch Ideen zugespielt und so weiter. Was hat denn die Öffentlichkeit davon, dass dort gemeinnütziger Journalismus unter einem Haus ist? Wie kann die daran partizipieren oder vielleicht auch sogar mitwirken?
Genau, also das ist ein ganz wichtiger Gedanke von Publix. Das eröffnet jetzt in 2024. Das Projekt hat eine Zeit im Werden von 7 Jahren gehabt. Und ich würde sagen, kein besserer Zeitpunkt als jetzt, wo auch, wir haben ja diese Woche auch gesehen, es gab jetzt Farbattacken auf den Tagesspiegel. Also es gibt ja durchaus auch Aggressionen gegen Medienschaffende und Medienhäuser. Und vielleicht war es noch nie so wichtig, dem nicht nur durch gute Sicherheitsvorkehrungen zu begegnen, sondern vor allen Dingen durch eine Transparenz, durch eine Offenheit, durch eine einladende Geste. Das ist bei Publix unten sehr stark gegeben im Erdgeschoss. Wir wollen dort Veranstaltungen machen, zu denen die Öffentlichkeit eingeladen ist, wo wir über Journalismus reden, reflektieren, auch ein bisschen ähnlich zu der Sendung, die Sie machen, etwas mehr für die Öffentlichkeit zugeschnitten. Wir haben ein Projekt, das gerade in der Vorbereitungsphase ist. Das nennt sich Salon 5. Es ist ein Korrektivprojekt. Das ist ein Jugendradio, ein Jugendpodcast-Sender. Den gibt es bereits an 3 Standorten in Deutschland. Den wollen wir auch ins Haus holen, sodass Jugendliche lernen, wie man selber Medien macht und sich dadurch auch eine Stimme hörbar macht, seine Stimme hörbar macht. Und wir wollen eben jenseits von dem Medienmachen, den journalistischen Kernkompetenzen, die Leute auch darüber informieren und ein bisschen stärker dafür auch, wenn man so will, sensibilisieren, in was für einem Informationsumfeld sie eigentlich jeden Tag unterwegs sind. Ja, weil man muss sagen, die Menschen werden den ganzen Tag mit Medien konfrontiert, können aber, ja, so die These, und das zeigt ja auch immer mehr die Wissenschaft, immer weniger gut unterscheiden, was davon ist verlässlich, auch journalistisch recherchierte Informationen von einem unabhängigen Absender und was davon ist im Prinzip ein Manipulationsversuch oder eine politische Botschaft. Und da wollen wir Medienkompetenztrainings auch im Haus anbieten. Da haben wir eine große Kompetenz unter einem Dach. Das sind gleich 3 Organisationen, die das machen. Und das wollen wir auch aus dem Haus heraus in die Öffentlichkeit in Neukölln und in Berlin bringen. Und ich glaube, damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal und ich glaube, ich hoffe, dass das auch eine Inspiration ist für andere Medienhäuser, solche Angebote nicht nur zu unterstützen da draußen, das machen ganz viele Verlage, das machen auch viele öffentlich-rechtliche Häuser, sondern auch selber am Standort die Leute einzuladen, zu kommen und in den Kontakt zu gehen. Ich weiß, das ist mühsam, ja, es ist irgendwie nicht digitale Reichweite, die sich von einem auf den anderen Moment vertausendfacht, sondern es sind 1-zu-1-Kontakte. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese 1-zu-1-Begegnungen sehr, sehr wichtig sein werden, um den Wert von Journalismus und die Prinzipien, die dahinter stehen, in der Zukunft in der Gesellschaft verankert zu halten. Weil wir laufen schon gerade Gefahr, dass das ein Stück weit aus dem Bewusstsein auch gerade von jungen Menschen eigentlich verschwindet.
Sie haben die Farbattacken, Tagesspiel und so weiter erwähnt. Sie fokussieren ja nun gerade auch vielleicht Menschen, die es nicht so gut mit ihm meinen, auf dieses neue Haus. Da wird es ein Sicherheitskonzept geben. Aber wäre die beste Sicherheit nicht, wenn da auch, ich sag mal, eher konservative Medien auch noch Unterschlupf fänden, dass man tatsächlich das gesamte Spektrum des guten Journalismus abbildet?
Ein Sicherheitskonzept hat das Haus bereits und das ist auch ist in Betrieb und läuft jeden Tag. Zu Ihrer Frage zu den konservativen Medien. Publix ist ein Projekt, das ein bisschen auf einer anderen Ebene ansetzt. Ja? Also uns geht es nicht so sehr mit dem Haus zu sagen, es geht hier um eine bestimmte politische Berichterstattung in einer bestimmten politischen Richtung. Ja? Das Projekt Publix setzt auf der Ebene von guter Information für alle in einer Bevölkerung an. Meinungsvielfalt, ja, und eine Perspektivenvielfalt gehört da unbedingt mit dazu. Deswegen ja, wenn sich an guter Information sozusagen interessiertes, konservatives Projekt bei uns meldet und sagt, das nächste freie Büro würden wir gerne haben, spricht auch im Sinne einer guten Binnenpluralität überhaupt nichts dagegen, im Sinne vieles dafür, die auf einen guten Platz auf die Warteliste zu setzen. Aber wie gesagt, es ist ein Projekt, wo es wirklich darum geht, eher zu sagen, bisschen egal, was jetzt meine Überzeugung davon ist, wie sich eine Gesellschaft entwickeln soll. Wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt noch Interesse an journalistisch erarbeiteter Information haben und sich gut bewegen können in der digitalen Welt, in der sie auf ihren Handys und Smartphones und Tablets jeden Tag unterwegs sind.
Ich konnte im Gespräch jetzt eben nur Anstöße geben, sich da auch einzuklinken. Wer jetzt Interesse hat, der findet Sie auf welcher Website?
www.publix.de, schreibt sich publix.de. Dort findet man auch unser
Programm.
Hinten
mit X, muss man noch dazu sagen.
Genau, hinten mit X. Da findet man auch unser Programm und das ist eben in dieser Eröffnungswoche geht es wirklich los mit einem öffentlichen Programm. Ich freue mich über jede und jeden, der morgen zu uns kommt ins Haus, Hermannstraße 90. Wir machen morgen ein Open House. Und da lernt man ganz viele von den Organisationen im Haus kennen. Und wir bieten Programme an, eben wirklich für jedermann. Wie man einen Podcast machen kann, vielleicht auch als Schulklasse oder mit Studierenden oder auch für die Familie, wenn man Lust hat. Wie man gute Informationen recherchiert. Ja, eine Kernkompetenz des Journalismus ist eine Kompetenz, die eigentlich jeder Bürger und jede Bürgerin braucht. Nämlich, wie komme ich an Informationen, die ich brauche, im Umgang mit Behörden, um vielleicht irgendwie einen Streitfall zu lösen. Da machen wir morgen mit Netzwerk Recherche einen kleinen Investigativ-Recherchier-Workshop. Unsere Organisation werden Marktstände im Garten aufbauen. Es wird gutes Essen geben. Es gibt eine Buhlbahn, auf der man spielen kann im Haus. Und man kann die Publix-Kantine erleben. Also es wird hoffentlich eine schöne Mischung aus Gartenfest und wirklich kennenlernen und erste Berührungspunkte mit dieser medialen journalistischen Arbeit. Und ab dann, jeden Donnerstag bis Jahresende, machen wir ein öffentliches Programm. Da sind alle eingeladen zu kommen. Den Auftakt macht nächste Woche Christian Drosten, der bekannte Virologe, im Gespräch mit Georg Maskolo, dem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur.
Die haben beiden, jetzt ein Buch rausgebracht.
Genau, die haben beide gerade zusammen ein Buch rausgebracht. Ein sehr wichtiges Buch, finde ich, weil es darum gehen soll, was hat eigentlich Politik, aber auch was haben die Medien aus der Pandemie gelernt? Was ist eigentlich uns da auch so ein Stück weit zugestoßen in diesen 2-3 Jahren? Und ich finde es wirklich toll, dass die beiden sich das jetzt nochmal vornehmen und auch bei uns nächste Woche gemeinsam darüber sprechen, reflektierend darüber sprechen, was sind eigentlich für Lehren aus der Pandemie und auch aus der Berichterstattung in dieser Zeit gezogen worden und welche vielleicht auch nicht. Weil da hat man ja eigentlich ein Paradox gemerkt. Die Qualitätsmedien in Deutschland, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, hat so sauber, so schnell, so auf einem hohen Niveau berichtet, wie vielleicht noch nie zuvor, weil es eine extreme Notlage war. Und gleichzeitig sind uns in der Zeit vielleicht 10-15% des Publikums komplett abhanden gekommen, haben sich abgewendet, haben das Vertrauen verloren, sowohl in die Politik als auch in die Qualitätsmedien. Und darüber jetzt nochmal zu sprechen, was da eigentlich passiert ist, das finde ich extrem wichtig. Das wollen wir nächste Woche Donnerstag im Publix machen und dann, wie ich gesagt habe, jeden weiteren Donnerstag ein ähnlich interessantes Programm.
Vielen Dank für das Mini-Open House hier jetzt, heute vorab, morgen, also am Sonntag. Liebe geneigte Medienmagazin-Hörerinnen und Hörer, ist das Haus auch für Sie begehbar? Ich bedanke mich bei Maria Exner, sie ist die Intendantin von Publix. Und dann hoffen wir mal, dass das, was Sie sich vorgestellt haben, auch wirklich in Erfüllung geht. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Wir bleiben bei den Medien. Logischerweise gehören das Radio 1 Medienmagazin, aber wir wollen jetzt wissen, wem gehören die einflussreichsten Medien und wer kann demnach die Meinungsmacht bestimmen. Dies zu wissen gehört zum kompetenten Umgang mit Medien. Seit 2015 hilft dabei der Media Ownership Monitor, kurz MOM oder MOM. Er wird betrieben von der gemeinnützigen Organisation Global Media Registry, die sich die Stärkung von Transparenz im Medienbereich auf die Fahnen geschrieben hat. Mithilfe dieses Media Ownership Monitors wurden bereits in 27 Ländern der Welt die Eigentümerstrukturen der wichtigsten Medien recherchiert und veröffentlicht. Seit dieser Woche gibt es den MOM nun auch für Deutschland. Und meine Kollegin Vera Linz war dabei, als die aktuellen Zahlen präsentiert wurden. Vera, erstmal grundsätzlich gefragt, eigentlich gibt es ja hierzulande viele Informationen darüber, in wessen Händen sich Medien befinden. Wozu braucht es dann noch diesen Monitor?
Ja, wir haben tatsächlich die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, die listet Eigentümerstrukturen auf. Allerdings kümmert sie sich nur um die Sicherung der Meinungsvielfalt im privaten Fernsehen. Dann gibt es natürlich auch noch das Handelsregister. Da kann man auch Eigentumsverhältnisse nachlesen. Aber aus Sicht von Olaf Steenfart, Geschäftsführer von Global Media Registry, den ich übrigens vor der Präsentation getroffen habe, reicht das nicht aus.
Wir fangen da an, wo sozusagen das Handelsregister aufhört, weil oftmals ist es halt so, dass diejenigen, die im Handelsregister stehen, nicht immer diejenigen sind, die auch die tatsächliche Macht über die Unternehmen und damit in unserem Fall ja auch die Macht über Meinungsbildung haben. Und deswegen gucken wir, wer hat wirklich die Fäden in der Hand? Und wir erklären auch, was bedeutet das eigentlich? Was sind das für Menschen? Was haben die für persönliche, wirtschaftliche, politische Interessen, die mit Medienbesitz verbunden werden? Und all das steht eben nicht im Handelsregister.
Ja, und deshalb hat das Team um Olaf Steenfaart gemeinsam mit dem Online-Fachmagazin Medien Insider über Monate die Eigentümerstrukturen der 10 reichweitenstärksten Radio- und Fernsehsender sowie der Top 10 im Print- und Online-Bereich analysiert.
Okay, soweit verstanden. Aber wie kann man sich diesen Media Ownership Monitor nun genau vorstellen? Was ist das richtig? Also was wirft der aus letzten Endes?
Das ist zuallererst mal eine Website, eine öffentlich zugängliche Datenbank, die Geschichten erzählt um Medienbesitz und Medienmacht. In Deutschland ist diese ja geprägt von einer kleinen Gruppe einflussreicher Familien und Einzelpersonen wie die Familien Mohn, Boder und Bauer oder auch Friede Springer. Friede Springer besitzt zum Beispiel knapp ein Viertel der Springer AG. Hier steht also zunächst mal die Transparenz im Mittelpunkt, dass man versteht, wer die Menschen sind, die die Medien besitzen und wie die miteinander auch verflochten sind vielleicht. Ein weiterer Schwerpunkt im Media Ownership Monitor ist der Blick auf die, wie es heißt, unscheinbaren Riesen der deutschen Nachrichtenmedien. Und da hat man zwei interessante Phänomene entdeckt, wie mir Matthias Bannert, Geschäftsführer von Medien Insider, gesagt hat.
Eines, dass wir Nachrichtenportale haben, die sind eigentlich ursprünglich für E-Mails vorgesehen, also GMX oder Web.de. Die haben relativ große Reichweite und werden vor allem im Vorbeigehen angeschaut. Aber auch die Portale haben ja großen Einfluss auf den Meinungsmarkt. Und ein zweiter großer Einfluss ist die dpa. Die Deutsche Presseagentur beliefert fast alle Medien mit Nachrichten und filtert natürlich dann auch vorher, welche Nachrichten in den dpa-Ticker mit reinkommen und welche nicht.
Ja, und hat also als Gatekeeper quasi einen enormen Einfluss auf die Berichterstattung. Auch wenn die dpa Medienunternehmen und Verlage als Gesellschafter hat, kann sie aber trotzdem das Agenda-Setting betreiben mit ihrer, man kann schon sagen, Monopolstellung. Ähnlich funktionieren auch Konstrukte wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland, das überregionale Inhalte für mehr als 60 Tageszeitungen liefert, oder die Ippen-Gruppe, die laut MOM rund 80 Online-Portale mit Inhalten versorgt. Das heißt, auf diese Weise kontrollieren wenige Anbieter große Reichweiten.
Das versteht man unter ökonomischen Sparzwängen und es ist ja auch effizienter, aber wie bewerten das die Macher des Media Ownership Monitors als Gefahr für den Pluralismus?
Ganz genau. Ich habe darüber mit Nafisa Hasanova von Global Media Registry gesprochen und sie sagt, das ist klar ein Risiko für den Medienpluralismus in Deutschland. Und man muss auch sagen, auch jenseits dieser unscheinbaren Riesen sieht sie die Vielfalt bedroht, zum Beispiel im Hörfunk. Zwar gäbe es hierzulande 300 Radiosender,
but it's clear that the majority, almost half of that market, belongs to the public broadcasting.
Aber es ist klar, dass ungefähr die Hälfte des Marktes dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört und die übrig gebliebenen Privatsender, das sind drei unter den Top Ten, die werden nicht von irgendeinem speziellen Besitzer kontrolliert, sondern sie werden kollektiv kontrolliert bei einer Gruppe von verschiedenen Kooperationen, die wir schon kennen aus dem Print-, Fernsehen- oder Radiobereich.
Leading in either print, television or radio.
Welche Rolle spielt denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei der Untersuchung?
Ja, das ist ganz interessant. Erstmals wurde nämlich mit diesem Media Ownership Monitor ein Mediensystem betrachtet, das einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat. Nicht nur im Radio, auch im Fernsehbereich spielt er vorn mit. Fast die Hälfte der reichweitenstärksten Fernsehsender gehört zu ARD und ZDF. Und wie plural die öffentlich-rechtlichen intern aufgestellt sind, das wäre ja hier dann ein wichtiges Kriterium, weil sie halt so eine große Reichweite haben. Darüber lässt sich tatsächlich nur wenig sagen, und zwar wegen fehlender Daten. So die Kritik von Olaf Steenfaart von Global Media Registry. Er nennt die Öffentlich-Rechtlichen eine Blackbox.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stellt sich ja hin und sagt, Vielfalt ist unser zweiter Name. Und damit endet die Diskussion eigentlich. Und das heißt ja erstmal auch nicht, dass diese Behauptung falsch ist, aber sie ist halt nicht wirklich mit validen Daten hinterlegt. Und das ist ein Problem, glauben wir, vor allen Dingen in Zeiten, wo ja mehr und mehr Menschen behaupten, es gibt eine von oben gesteuerte Systempresse. Dem muss man halt mehr als nur gefühlte und behauptete Vielfalt entgegensetzen aus unserer Sicht.
Ja, und ob und wie viel Vielfalt die Öffentlich-Rechtlichen angesichts der zunehmenden Konzentration auf dem deutschen Medienmarkt beisteuern, ist demnach offen. Wie divers ist die Mitarbeiterschaft? Welche Folgen hat die Zusammenlegung von Redaktionen, etwa aus Kostengründen, oder welche Vielfaltskriterien existieren und wie werden sie gemessen? Dazu, so Olaf Steenfaart, brauche es Transparenz und Nachfolge. prüfbare Daten und die liegen nicht vor.
Lass uns nochmal auf das Gesamtbild dieses Media Ownership Monitors für Deutschland schauen, über die Gefahr für den Medienpluralismus. Haben wir ja schon gesprochen, auch wenn äußerlich die Vielfalt sehr groß zu sein scheint. Spiegelt das am Ende nicht auch wieder, wie sehr das Geschäftsmodell Journalismus unter Druck geraten ist? Also, dass Journalismus eigentlich nur noch im Rahmen einer gewissen Konzentration funktioniert, weil es sonst nicht finanzierbar ist?
Ganz genau, also da würde ich dir zustimmen. Genau das habe ich dann auch Olaf Steenfart gefragt und er meint dazu Folgendes.
Dann kann man ja Pluralismus auch nicht erzwingen, weil dann hat man eben hunderte von Akteuren, die alle pleite sind. Das will ja auch keiner. Wenn man vielleicht weniger, aber dafür gesunde Medienfirmen, Marken in einem Land hat, stellt sich umso mehr die Frage, wie ist es eben um den Binnenpluralismus bestellt? Also wie ist die Vielfalt innerhalb eines Medienhauses, innerhalb der verschiedenen Angebote einer Firma ausgestaltet?
Genau, und das lässt sich dann aber nicht mehr über Umsatzzahlen oder Reichweite abbilden, wie es der Media Ownership Monitor tut. Da bräuchte man dann tatsächlich eine inhaltliche Analyse, aber auch sehr wichtig.
Bin ich gespannt, vielleicht gibt es sie ja irgendwann. Danke, Vera Linz.
Ja, kurze Offenlegung noch hier. Ich war nicht bei der Präsentation, die habe ich tatsächlich online gesehen. Ich habe mit allen dreien vorab einen Tag, zwei Tage vor dieser Veranstaltung gesprochen zum Media Ownership Monitor.
Das wollen wir auch gerne mitnehmen. Vielen Dank, tschüss. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Christian Matjak. Du kommst gerade vom Hanseatenweg, nehme ich mal an, denn dort ist das 15. Berliner Hörspielfestival in der Akademie der Künste am vollen Gange. Unter der großen Überschrift 100 Jahre Hörspiel. Das müssen wir erstmal würdigen. 100 Jahre, 1924 gab es das erste Hörspiel. Das hieß im deutschsprachigen Raum Zauberei auf dem Sender. Aber das war ja nicht das erste Hörspiel. Kannst du dich noch so erinnern? Ist jetzt zu viel gesagt. Aber was das erste Hörspiel überhaupt war?
Es heißt, das erste europäische Hörspiel, das wurde schon im Januar 24 ausgestrahlt. Comedy of Danger vom Sender London. Eine Abenteuergeschichte, ein Bergwerksunglück, das da vertont wurde. Eine Geschichte, die im Dunkeln spielte.
Passt ja zum Radio.
Ja, was auch immer wieder ganz redundant wiederholt wird in diesem Stück. Nach dem Motto, liebe Hörer, macht euch da nicht zu viele Gedanken. Der Autor war von der Last befreit, Bilder beschreiben zu müssen. Die Hörerin der Hörer war davon befreit, sich Bilder vorstellen zu müssen.
Das erste deutsche Hörspiel war dann am 24. Oktober 1924. Hab den Namen schon gesagt, Zauberei auf dem Sender, mit dem Untertitel Versuch einer Senderspielgroteske. Das soll das allererste Hörspiel sein. Woher weiß man das?
Ja, letztlich akademische Festlegung, sage ich mal. Bei diesem Stück kannte man einen Sendetermin, ein Skript war erhalten geblieben und es war bekannt, dass dieses Stück original für den Rundfunk geschrieben worden war. Es gab angeblich schon vorher Stücke, eins soll auf einem Leuchtturm gespielt haben, also Stücke, die man als Hörspiel klassifizieren konnte, aber da war die Datenlage halt schlecht, da war nichts erhalten geblieben.
Und letzten Endes muss man ja fragen, das Radio war gerade mal ein Jahr alt, am 29. Oktober 1923 gestartet und da legte man Platten auf, da waren auch Musiker im Studio, aber so richtig hatte man ja noch keine richtige Ahnung, was Radio eigentlich kann, zumal die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr unkomfortabel Radio hörten mit Kopfhörern. Wie kam es dazu, überhaupt ein Hörspiel zu entwickeln als originäre Radiokunstform?
Also der Unterhaltungsrundfunk, man nannte es ja Unterhaltungsrundfunk, der war wohl recht öde. Diese verrauschten Konzerte, Gartentipps und so weiter. Aber die neuen
Börsennachrichten, glaube ich. Ne?
Börsennachrichten, Schiller in verteilten Rollen. Aber die Technik, diese neue Technik, die begeisterte einen jungen Mann, Hans Flesch, frisch promovierter Arzt eigentlich, im Herzen aber Künstler. Und der wird nun Leiter des neuen Senders in Frankfurt am Main. Was kann Radio, was soll Radio? Für ihn ein ständiges Experiment. Der Hund bellt, aber wir sehen ihn nicht. Wie kann so Radiokunst entstehen? Flesch nennt das eben einen Versuch und schreibt ein sogenanntes Sendespiel. Den Begriff Hörspiel gab es kurze Zeit später, aber da noch nicht. Titel Zauberei auf dem Sender.
Ich kann mir zwar was vorstellen, also ich ahne, ich habe es noch nie gehört. Wovon handelt es genau? Also gerade diese Geschichten, dass man dem Hörer doch deutlich machen muss, das ist jetzt hier sowas wie ein magisches Abwechsel, also deswegen Zauberei, so, da kommen links und rechts so Sachen ins Ohr geflogen, na links noch nicht und rechts, es war ja noch nicht Stereo, aber doch erstmal für den normalen Hörer ungewohnt, das sagen wir es mal so.
Ja, das kann man schon sagen, inhaltlich auch, also schon wohl eine ziemliche akustische Wucht, die den ungeschulten Ohren da entgegenschlug, aber auch so ein bisschen Public Relations fast. Also wir lernen das Frankfurter Studio kennen, alle Mitarbeitenden spielen sich selbst und abends um 8:30 erleben die Zuhörenden, wie scheinbar eine Live-Sendung, es gab ja nur Live-Sendungen damals, also wie diese Live-Sendung aus dem Ruder läuft. Eine Frau und ein Zauberer kapern das Studio, sie will ein Märchen erzählen, er seine Tricks zeigen. Im Radio, dem akustischen Medium, ausgerechnet.
Ja, besser aber, als Ballett, ne?
Ja, gab es vielleicht auch in den Hörspielen, dass sie da kostümiert Ballett getanzt haben. Aber naturgemäß lässt man ihn nicht. Also verhext er, der Zauberer, das Studioorchester, das nun also versucht, gegen diesen Bann anzuspielen, angefeuert vom Sendeleiter, Dr. Flash als Dr. Flash. Wir hören es hier in einem Ausschnitt, nicht das Original natürlich. Nein, es gab ja keine Aufzeichnung. Wir hören hier jetzt einen Ausschnitt aus einem Remake von 1962.
Frankfurt am Main auf Welle 467. Wir spielen jetzt an der schönen blauen Donau von Johann Strauss.
Was ist denn los? Los doch anfangen! Was ist denn los? Schneller, schneller!
Wir können doch nicht, Herr Doktor.
Lachen Sie nicht. Es geht. Es muss. Noch einmal. Noch einmal.
Tja, da hat der Zauberer gut lachen, denn es wird noch chaotischer. Aber am Ende siegen die Musiker und stellen mit großer Anstrengung die Ordnung wieder her.
So in der Schule habe ich immer gelernt, was sollte der Dichter damit sagen? Was wollte Flash damit sagen?
Flash wollte zeigen, Radio ist immer gut für Überraschungen. Jetzt ist etwas so und im nächsten Moment kann etwas ganz anderes passieren. Radio bleibt ein Stück Magie, ein Stück Spiel, immer gut für Überraschungen. Wir hören etwas und wir sehen auch etwas vor uns. Das verspricht uns der Zauberer in dem Stück. Das Stück ist aber auch ein Plädoyer, endlich mutiger zu werden im Programm, die Hörer ernst zu nehmen und vielleicht auch ein bisschen politische Satire. Politik war im Weimarer Rundfunk ja verboten. Der Staatsapparat hatte regelrecht Panik, dass wieder Revolutionäre ans Mikro kommen. Und Flash nimmt das auch ein bisschen auf die Schippe mit seinem Stück.
Nun hatten wir letzte Woche hier schon gefeiert, 100 Jahre Funkausstellung in Berlin. Eine Ausstellung nicht nur, um was auszustellen, sondern auch, um die Hörerzahlen anzukurbeln. Wie hatte denn das Hörspiel in jener Zeit, also vor 100 Jahren, überhaupt an Verbreitung gefunden? Wie viele Hörer gab es denn?
Na, man muss sagen, im Raum Frankfurt könnten es so maximal potenziell 1000 Hörerinnen und Hörer gewesen sein.
Achso, das war nicht deutschlandweit übertragen, sondern das...
Nein. Ich glaube, die Sender, die reichten 150 Kilometer weit. Also das haben Frankfurter und Umgebung gehört. Es lief dann wohl tatsächlich relativ gut. Also das Radio wurde attraktiver und ich glaube schon im kommenden Jahr hatte man 1 Million Hörer deutschlandweit. Ich will mich jetzt nicht ganz auf die Zahl festlegen, aber es verging nicht viel Zeit. Stichwort Radiokunst, Hörspiele, es war natürlich auch ein Grund, um Gebührenzahler zu gewinnen, ganz klar.
Ja, nee, da hat man ja gar nichts dagegen, wenn das Radio attraktiv gemacht wird. Aber vielleicht im ganz kurzen Schnellritt durch die Geschichte, durch die 100 Jahre, wie ging es dann weiter? Es gab ja auch noch parallel den Tonfilm als Konkurrenz.
Da sollten wir noch mal ganz kurz drauf kommen, denn Flash war mit seinem Hörspiel nicht so ganz zufrieden. Das war ihm noch zu sehr Theaterbühne. Er sagte, die Radiokunst muss aus der Radiotechnik entstehen. Das war sein Anspruch und zwar perfekt, ohne Versprecher und falsche Einsätze. Einsätze von Musikern, also nicht live. Nun kam der Tonfilm. Plötzlich war es möglich, auf dem Filmstreifen auch Ton aufzuzeichnen und zu schneiden. Das bedeutete dramaturgisch Ortswechsel, Zeitsprünge. Und
das war damals noch mit Licht. Hat man
Licht, Ton, genau. Und Flash beauftragte dann auch einen Filmregisseur, das mal im Hörspiel auszuprobieren. Walter Ruttmann, der dafür seine Sinfonie einer Großstadt neu auflegte. Weekend heißt sein Stück von 1930 und da belauscht er die Stadt mit dem Mikrofon hier in dem Ausschnitt kurz vor dem Wochenende.
Hallo, Fräulein. Bitte Döner auf 42 40.
Erlkönig.
Ich verbitte mir das!
Bitte.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der
Tja, voilà, 1930, das erste Hörspiel nur mit Originaltönen aus dem Alltag. Das gab es dann erst wieder Ende der 60er. Dann sendete man auf UKW und in Stereo und das hieß dann endlich Klang ohne Rauschen. Und da stand dann auch der Sound im Vordergrund bei den Stücken.
Ja, und dann wanderte das Hörspiel aus dem Radio raus. Hörspielkino bei Radio 1 werden Sie kennen. Und heutzutage als Podcast sehr beliebt in der ARD-Audiothek, sehr stark nachgefragt. Stark nachgefragt sicherlich auch das 15. Hörspielfestival. Das geht noch bis Sonntagabend. Was steht denn auf dem Programm?
Heute Abend noch die Wettbewerbe um die Hörstücke bis zu 5 Minuten und ein Glühlampenkonzert um 7:30. Aber morgen Abend auch 19.30 Uhr. Es gibt eine Neuinszenierung von Zauberei auf dem Sender von Andreas Ammer und dem Elektronik-Duo Drift Machine. Titel dann Radiologie Endzauberung auf dem Sender.
Und wir haben durch Zufall, du hast jemanden mitgebracht noch, der eigentlich erst nur zugucken wollte, aber dann habe ich erfahren, Peter Enrico Vittoria, du bist auch beim Hörspielfestival zugegen als, wie muss man sich das genau vorstellen, als Hobby-Hörspielmacher oder wie heißt das?
Ja, so würde ich mich bezeichnen. Guten Abend, also ja, Hörspielproduzent, aber im Amateurbereich.
Was unterscheidet den Profi vom Amateur?
Ja, wahrscheinlich die Technik und insbesondere so professionelle Sprecher, die man natürlich nicht dabei hat. Aber es funktioniert eigentlich sehr gut.
Wo funktioniert es?
In der Technik, die ist mittlerweile sehr weit.
Aber bei den Sprechern, wo kann man deine Produkte hören quasi?
Ja, ich habe eine Homepage, aber jetzt insbesondere morgen bei dem Hörspielfestival.
Stell uns dein jüngstes Projekt vor, bitte.
Also morgen geht es ja darum, da wurde in der Kategorie Mikroflitzer, das sind Stücke bis zu 60 Sekunden mit einigen Vorgaben, musste kreativ irgendwas erzeugt werden und ja, unser Beitrag lautet die perfekte Szene. Da geht es darum, was wäre, wenn der Loriot vom Winde verweht gedreht hätte.
Oh, da bin ich jetzt gespannt. Kannst du das nachsprechen? Ganz kurz, 60 Sekunden?
Es geht darum, dass die Hauptdarsteller im Prinzip ihre Liebe erklären wollen. Und der Darsteller sagt dann Charlotte, Charlotte und ja, Reggie. Und am Ende kommt aber eine Pointe, das im Grunde verhindert, dass sie wirklich ein Liebespaar werden. Mehr möchte ich gar nicht verraten.
Ah, schade eigentlich. Ja. Männer und Frauen passen nicht zusammen, würde mir aus der großen Schaffenskraft von Loriot einfallen. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch im Studio. Wir müssen auch dazu sagen, die Akademie der Künste Hanseatenweg, ich glaube, ich habe es eingangs gesagt. Und dann hoffen wir, dass das Hörspiel die nächsten Jahrzehnte überlebt, dass man dann vielleicht, wir werden es nicht mehr sein, 200 Jahre Hörspiel feiert. Eine originäre Radiokunst, 1924, sozusagen erfunden. Brecht, müssten wir unbedingt noch erwähnen, hat dieses Genre auch sehr gut vorangebracht.
Flash hat Brecht zum Radio geholt im Grunde, weil die haben das alles kräftig aufgemischt dann damals, ja.
Gut, danke für den Besuch im Studio und wir haben Sie hoffentlich neugierig gemacht.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.